Kompakt.
Mit Ihren Grütern und diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Der Mensch besteht aus Problemzonen. Die Komikerin Annette Gorti nimmt den Selbstoptimierungswahn aufs Korn in ihrem neuen Bühnenprogramm. Dann, die Bibel gehört nicht in die Politik. Ein Gespräch über die Bedeutung des C für den zukünftigen CVP-Präsidenten Gerhard Pfister. Und auch Karotten können Instrumente sein. Der neue Dokumentarfilm Melody of Noise begleitet Künstler auf der Suche nach neuen Klängen. Mittelmaß macht keinen Spaß. Wir wollen im Minimum das Optimum. So klingt's im neuen Einfraustück von und mit der Schauspielerin und Komikerin Annette Gorti. Gestern Abend war Premiere im Casinotheater Winterthur. Barbara Peter war für uns dabei und mein Kollege Joachim Salau hat sie gefragt, ob sie optimiert aus der Vorstellung kam.
Naja, das nicht gerade, aber animiert. Animiert zum Nachdenken über gewisse Dinge, beispielsweise darüber, wie viel online im Alltag denn tatsächlich sein muss.
Damit ist das Thema angerissen. In Annette Gortis Stück Optimum geht es also um die schöne neue Digitalwelt. Diese Thematik, die liegt ja derzeit wirklich in der Luft. Aber wie bekommt man dieses abstrakte Thema auf die Bühne?
Annette Gorti tut das mit einem bewährten Theaterkniff. Sie zeigt, wie eine Autorin eigentlich ein Stück schreiben will, aber ständig abgelenkt wird. Analog und online. Und wer schon einmal zu Hause gearbeitet hat oder das versucht hat, kennt das. Man sieht alles, was zu tun wäre, und dann erreichen einen auch noch nonstop Nachrichten auf allen Kanälen. Im Stück ist das dann so weit, dass die Protagonistin beim Surfen im Internet auf einen Roboter stoßt, der angeblich seinem Besitzer all die mühsamen Alltagsarbeiten abnehmen kann, damit er oder sie sich dann auf das wirklich Wesentliche konzentrieren kann. Sie bestellt ihn und man ahnt es, ihr Alltag verändert sich, wie hier in diesem Ausschnitt zu hören ist.
Deine Termine für nächste Woche. Montag kein Termin. Dienstag kein Termin. Mittwoch kein Termin. Donnerstag Friseur.
Hast du eigentlich Informationsnotfall oder so?
Ich will doch nur helfen.
Also gut, weißt du was? Dann lass du mich jetzt mich einfach in Ruhe.
Soll ich dir dein Stück schreiben?
Annette Gorti im Dialog mit ihrem Haushaltsroboter. Wie müssen wir uns diese Szene bildlich vorstellen? Gelacht wurde ja.
Genau, da steht also die Künstlerin tatsächlich einer mannshohen weißen Kiste gegenüber, die einen Monitor hat und der sich auf Rollen bewegt und das recht munter und der natürlich mit ihr spricht, den wir gerade gehört haben, und der sie halt auch beaufsichtigt. Er weist sie zurecht, er weist sie an. Er macht ja schlussendlich das Leben der Autorin viel, viel schwerer und komplizierter. Und dass er auch noch beleidigt sein kann, macht alles nicht einfacher.
Frau spricht mit Roboter auf der Bühne. Das hört sich für mich jetzt erstmal ein bisschen einfältig an. Wie haben Sie die Premiere insgesamt erlebt?
Das ist überhaupt nicht platt, denn der Roboter ist zwar ausgesprochen höflich, aber er benutzt eben seine Messdaten, um der Protagonistin unangenehme Dinge zu offenbaren. Sprich, die Kiste ist ziemlich fies und aus dieser Konstellation ergibt sich dann so eine temporeiche Screwball-Comedy zwischen Mensch und Maschine, die natürlich vom Timing und den Zwischentönen lebt. Und das ist einfach auch eine handwerkliche Leistung, sowohl von Annette Gorti auf der Bühne als auch von den Technikern, die den Roboter steuern und wirklich keinen Einsatz verpassen dürfen. Die technischen Spielereien auf der Bühne, die erzählen also etwas. Und diese Anlage ist für mich vor allem deswegen interessant, weil Annette Gorti, das merkt man sehr deutlich, sich hier über Dinge lustig macht, die sie offensichtlich interessieren, die sie gut kennt. Und wenn sie nicht auch so eine, ich würde sagen, so eine Nerd-Seite von sich offenbaren würde, dann wäre die ganze Sache nicht halb so griffig und dann wären auch die Seitenhiebe nicht so schön böse.
Seitenhiebe, mit welchen Mitteln werden diese Fragen abgehandelt?
Also Annette Gorti spielt nebst dieser Autorin noch eine ganze andere Reihe von verschiedenen Frauen, verschiedenen Charakteren, die zwischendurch auch untereinander kommunizieren. Das heißt, die eine sitzt dann auf der Bühne und die andere lässt sich von der Leinwand vernehmen. Es gibt auch eine ganze Reihe von kurzen, richtig gut gemachten Einspielern. Das sind mal Filmchen, aber manchmal sind das auch Chats, Tweets zum Beispiel. Man kann es auch anders ausdrücken. Annette Gorti kann unglaublich viel. Sie verfügt wirklich über das ganze Handwerk einer Entertainerin. Sie hat ein offenkundiges Verständnis für die digitale Welt und gleichzeitig schwingt da noch etwas ganz anderes mit, so eine gewisse theatrale Verrücktheit und ich finde irgendwie auch schon ein fast anarchischer Zug.
Morgen Freitag und am Samstag spielt Annette Gorti wieder ihr neues Programm Optimum im Casinotheater Winterthur und dann geht sie damit auf Tour durch die Schweiz. Mitte April wählt die CVP ihren neuen Präsidenten. Wer es wird, ist schon länger klar. Einzig Gerhard Pfister hat sich für das Amt zur Verfügung gestellt. Was ihm sein Katholischsein bedeutet und warum er nicht mit der Bibelpolitik macht, das sagt er im Gespräch mit Religionsredaktorin Deborah Sutter.
Gerhard Pfister, Sie werden zum CVP-Präsidenten gewählt, zum Präsidenten jener Partei, die das C im Namen trägt. Sie haben einmal gesagt, dass Sie sich zur christlichen Prägung und zur christlichen Kultur des Abendlandes bekennen wollen. Was heißt das konkret?
Vielleicht muss man zuerst sagen, was es nicht heißt. Das C heißt nicht, dass man eine besondere Auszeichnung für sich als Partei beansprucht, dass man besonders christlich sei, sondern das C bedeutet, dass man zu den Werten und den Grundeinstellungen des Westens, des christlichen Abendlandes steht. Das sind die Menschenrechte, das ist Freiheit, das ist Rechtsstaat.
Sie selber sind ja gläubiger Katholik, sind auch in einem katholischen Kloster zur Schule gegangen. Sie sagen aber gleichzeitig auch, Religion sei Privatsache und man könne da keine Handlungsanleitungen ableiten, zum Beispiel aus der Bibel für die Politik. Warum machen Sie diese Trennung zwischen Religion als private Überzeugung und dem politischen Handeln?
Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Kirche und Staat getrennt sind und weil Sie als Politiker den allgemeinen ethischen Prinzipien, auch ihren persönlichen ethischen Prinzipien verpflichtet sind. Und wenn man meint, direkt mit der Bibel politisieren zu können, dann gerät man sehr schnell in eine Frömmerei hinein, die mir persönlich überhaupt nicht zusagt.
Was sagt Ihnen denn persönlich diese Bibel? Was bedeutet für Sie Ihr eigenes Katholischsein?
Es ist zunächst einmal die kulturelle Umgebung, in die man hineingewachsen ist. Ich bin in einem katholischen Milieu, wenn man so sagen kann, aufgewachsen. Ich habe dort in der Kirche Werte beigebracht bekommen, natürlich auch im Elternhaus. Es ist der Ort, wo meine Spiritualität oder mein Bedürfnis nach Transzendenz gestillt wird.
Und das trägt sich dann nicht doch auch irgendwie in Ihre Arbeit als Politiker hinein?
Natürlich zeigt es sich. Ich glaube, man kann sich ja auch nicht verleugnen. Aber wogegen ich mich wehre, ist, wenn aus einer religiösen Überzeugung ein Absolutheitsanspruch in der Politik hergeleitet wird. Weil Sie können als Politiker nicht aus der Absolutheit Ihrer Überzeugung andere überzeugen wollen, weil Sie dann sehr schnell ins Dogmatische gehen, ins Ideologische und auch ins Frömmlerische.
Jetzt Papst Franziskus ist einer, der sehr stark auch politisch ist und politisch spricht. Er fordert Katholikinnen und Katholiken direkt dazu auf, etwas zu tun, etwa wenn es um die Umweltpolitik geht oder jetzt mit der Flüchtlingskrise, dass man Flüchtlingen Unterkunft geben soll. Fühlen Sie sich denn von diesen Appellen angesprochen?
Natürlich, es ist wichtig für mich, was eine der wichtigsten Personen der Weltgeschichte zu den wichtigsten Problemen zu sagen hat. Und es ist sehr gut, wenn der Papst immer wieder daran erinnert, was christliche Grundprinzipien sind, was christliche Werte sind. Das ist für einen Politiker manchmal unangenehm, aber wir sind ja nicht Politiker, damit wir es angenehm haben, sondern damit wir uns mit den Herausforderungen stellen. Und insofern sind solche ethischen Mahnungen immer sehr, sehr wichtig für die Politik.
Gerhard Pfister, designierter CVP-Präsident, über sein Religions- und Politikverständnis. Wahrscheinlich halten Sie gerade ein Instrument in der Hand. Auch mit Gabeln oder Kochlöffeln kann man gute Musik machen und überhaupt mit so ziemlich allen Gegenständen, die uns im Alltag umgeben. Das zeigt der neue Musikfilm Melody of Noise, der heute in die Schweizer Kinos kommt. Die Zürcher Regisseurin Gita Xell hat Künstler begleitet, die nach neuen Klängen suchen, sei es auf dem Schrottplatz, in der Küche oder in der Natur. Jenny Berg hat staunend zugehört.
Eine Autowaschanlage. Die Putzlappen zucken unheimlich auf und nieder. Aus dem Inneren des Wagens kann das ganz schön bedrohlich aussehen. Auch die Dokumentarfilmerin Gita Xell hat im Wagen gesessen. Aber das Ganze so gefilmt, dass es auf einmal schön aussieht. Mächtige Bürsten, zarte Wassertropfen, die der Föhn unermüdlich über die Frontscheibe schiebt. Den Sound dazu hat Gitta Gsell selbst gemixt. Aus den Geräuschen der Autowaschanlage und aus der Musik des Basler Jazzmusikers Bruno Spörri und des Berner Schlagzeugers Julian Sartorius. Sie sind zwei der Protagonisten in Melody of Noise. Zwei Musiker, die unentwegt nach neuen Klängen suchen. Gitta Gsell begleitet sie dabei. Wir sehen Julian Sartorius. Er spaziert durch ein altes Industriegelände und schlägt dabei mit seinen Drumsticks auf alles ein, was ihm begegnet. Doch das sind nicht die einzigen Klänge auf diesem Gelände. Nebenan fahren Bagger auf und reißen ein riesiges Gebäude ein. Das ist das Konzept von Gitta Gsell. Sie schneidet die Klänge, die die Künstler produzieren, mit Geräuschen aus der realen Umgebung zusammen. Dadurch schafft sie etwas Neues. Der Film wird selbst zum Klangkunstwerk. Wer also einen reinen Dokumentarfilm erwartet, wird nicht ganz auf seine Kosten kommen. Ab und zu sprechen die Musiker über ihre Arbeit. Übrigens alles Männer. Sie erzählen, was sie an den neuen Klängen fasziniert und lassen dennoch offen, was sie im Innersten antreibt. Bei aller Kunst, es gibt auch lustige Szenen. Etwa wenn das Gemüseorchester auftritt, mit ausgehöhlten Karotten als Klanghölzer, Kürbissen als Trommeln und Lauchstangen als Schlägel. Komisch auch, wenn Stefan Heuss ein Gerät erfindet, das den Jodlern das traditionelle Talerschwingen abnimmt. Ein elektronischer Drehteller, auf dem eine Murmel kreist. Zugegeben, diese Szene wirkt ein bisschen albern. Aber die Regisseurin führt nicht einfach schräge Künstler vor, sondern sie zeigt uns mit ästhetischen Bildern, dass wir ruhig öfter unsere Ohren öffnen und genauer hinhören sollten. Wer Melody of Noise gesehen hat, der nimmt auf seine nächste Bergwanderung ganz sicher zwei Holzlöffel als Schlägel mit, um einmal selbst die Natur der Klänge zu erkunden.
Ein Film, der die Ohren öffnet. Heute läuft der Dokumentarfilm Melody of Noise in den Schweizer Kinos an. Wildes Knipsen im Konzertsaal, Selfies mitten im langsamen Satz. In China ist das an der Tagesordnung. Denn ein Konzertbesuch ist für viele Chinesen ein Statussymbol und muss ausführlich dokumentiert werden. Das Interesse an klassischer europäischer Musik steigt. Trotz horrender Eintrittspreise sind die Konzerte ausländischer Orchester immer sehr gut besucht. Das hat ARD-Kollege Steffen Wurzel in Shanghai erfahren.
Die Deutsche Radiophilharmonie spielt in Shanghai Beethovens 5. Sinfonie. In einem nagelneuen Konzerthaus. Der Saal fasst mehrere tausend Menschen. Er ist ausverkauft. Das Interesse an europäischer klassischer Musik ist in den vergangenen Jahren in China deutlich gestiegen. Trotz Eintrittspreisen von 50 bis 150 Euro sind die Konzerte ausländischer Orchester meistens sehr gut besucht.
Viele Chinesen gehen ins Konzert, weil sie sich besser in der Gesellschaft dargestellt werden möchten.
Yuhei Kim, sie arbeitet bei einer Agentur, die Tourneen deutscher Ensembles und Orchester in China organisiert.
Und sie möchten einfach zeigen, dass sie auch mit dieser ausländische und europäische Hochkultur auch sehr vertraut sind und dadurch möchten sie zeigen, dass sie sehr gute Niveau haben.
Ein Konzertbesuch ist für viele Chinesen also eine Art Statussymbol. Das muss natürlich dokumentiert werden. Wildes Knipsen mit dem Handy, Selfies im Konzertsaal, auch während das Orchester spielt, das ist durchaus normal in China.
Also in Deutschland hätte man wahrscheinlich eine größere Hemmung, sein Handy rauszuholen und Fotos zu machen. Das ist hier nicht so. Ja, die Hemmschwelle ist da relativ gering.
Die Sängerin Eva Wenniges, sie lebt in Shanghai. Das, was sie hier als Künstlerin und als Konzertbesucherin erlebt, fällt vielen auf, die zum ersten Mal in China ein klassisches Konzert besuchen. Üblich ist das Fotografieren. Verboten ist es natürlich trotzdem.
Die Leute machen es und werden dann halt durch ein leuchtendes Schild gemaßregelt. Und das wird dann getragen von einem netten Ordner im Konzertsaal und alle sehen dann, wer es war.
Wird trotz des Verbotes weitergeknipst, greifen die chinesischen Saaldiener oft zu rabiateren Methoden. Mit Laserpointern versuchen sie, die Konzertfotografen zu blenden.
Das ist da wirklich eine so spektakuläre Szene, weil man sieht ja nur Bildschirme von Handys. Und dazu kommen ja diese roten Laser. von hinten und von außen und überall.
Die unfreiwillige Lasershow während des Konzertbesuchs undenkbar in Deutschland. Juhe Kim von der Klassikmusikagentur und Sängerin Eva Wenniges fällt noch eine Sache ein, in der sich beide Länder grundlegend unterscheiden.
Hier in China bzw. Asien kommen eher junge Leute ins klassische Musikkonzert. Und auch was ich ganz auffällig finde, ist, viele Familien kommen mit ihren kleinen Kindern.
Ich denke, wir haben eher so die Einstellung, Kinder müssen um 8 im Bett sein. Und hier ist der Aspekt weniger stark und man möchte, dass die Kinder was lernen. Deshalb geht man mit ihnen eben auch ins Konzert. Und das finde ich sehr positiv.
In den vergangenen Jahren sind in ganz China Dutzende neue Konzerthäuser und Kulturzentren entstanden. Musiker aus Europa staunen über die Dimensionen, die tolle Akustik und die technische Ausstattung der Säle. Der Hunger nach klassischer Musik wird in China weiter wachsen. Davon ist Eva Wenniges überzeugt.
Ja, ich glaube, es ist in der Fähigkeit der Chinesen gegründet, Dinge, die sie als sehr gut erkennen, adaptieren zu wollen, auch haben zu wollen. Und ich meine nicht kopieren, aber davon etwas zu nehmen. Und das finde ich eigentlich eine herausragende Eigenschaft. Also, dass man nicht sagt, wir sind uns genug, sondern wir gucken nach draußen. Wir wollen das, was wir als gut und wertvoll erkannt haben, wollen wir auch.
Das neue Interesse an klassischen Konzerten in China, ein Bericht aus Shanghai. Jetzt bremsen Sie doch endlich mal. Das möchte man dem Kapitän der Titanic im Kino gerne zurufen. Einfluss auf einen laufenden Film nehmen. Diese Möglichkeit eröffnet jetzt eine neue Technologie, die ein junges Schweizer Start-up entwickelt hat. Davon hören Sie im Vorabend auf SRF 2 Kultur, heute nach 17 Uhr. So viel von Kultur Kompakt. Am Mikrofon war Irin Grüter.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.